Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 243 des Wayne Podcast. Mein Name ist Marco Jank, ich bin der Host in dieser Sendung. Hallihallo. Mann, ich muss mir erstmal hier richtig hinsetzen, weil das ist ja nicht nur ein Podcast. Wir nehmen ja jetzt auch immer gleichzeitig ein Video dazu auf. Das macht man ja so, damit man dann noch eine Zweitverwertung in Reels machen kann und so. Deswegen muss ich mir erstmal hier richtig hinsetzen und das Mikrofon richtig einrichten. Meine Lieben, was erwartet euch heute in dieser Ausgabe? Ich will euch einfach wieder ein bisschen mitnehmen in mein Leben, in meine Denkprozesse. Was anderes habe ich ja auch nicht zu bieten, euch einfach irgendwie so 0815-Content zu liefern. Ich glaube, das spielt sehr in das Thema rein, was wir heute beackern werden. Und das ist, glaube ich, nicht die Antwort, die ich liefern will und liefern kann und die irgendeiner Logik folgt. Deswegen, also ich will heute einfach noch mal ein bisschen über das Thema Kuvades SEO mit euch sprechen. Und das betrifft eigentlich nicht nur SEO, sondern es betrifft eigentlich alle Bereiche des Marketings, weil diese Fragen, die ich mir da stelle, die kann man sich für alle anderen Bereiche auch stellen, die im Online-Marketing, Marketing, sich da aktuell gestellt werden. Und ich glaube, die sind wichtig. Ich habe es in den Vorfolgen ja schon mal gesagt, es ist wichtig, jetzt präzise zu bestimmen, was man in der Zukunft machen will, um dann den Markt aufzubauen dafür oder die Zielgruppen zu generieren, die dafür nötig sind, um dann Umsatz in dem Bereich zu machen, den man sich ausgesucht hat. Das macht sich nicht alles, nur weil es die AI gibt, von heute auf morgen. Das ist halt das Problem. Diese AI-Nummer ist halt ein großer Fake und da kommen wir auch gleich nochmal zu. Also, was beackern wir hier heute, bevor wir in dieses Thema Kuvades reinkommen? Ich will erstmal ein bisschen über das Google Core Update aus dem Mai reden, dann den SEO-Markt grundsätzlich mal beleuchten. Ich glaube, das ist wichtig, um sich eine Vorstellung davon zu machen, wo man sich hinbewegen will und was man überhaupt will. Und dann will ich in diesem Bereich Kuvades SEO rein mit dem Schwerpunkt, dass es mich unglaublich nervt aktuell, dass die ganzen alten SEO-Tugenden in Vergessenheit geraten und ich habe so das Gefühl, wirklich verschwinden, weil wenn das nicht mehr so in der allgemeinen Kommunikation auftaucht, dann habe ich große Zweifel, dass das auf Konferenzen auftaucht, dass das auf Inhouse-Schulungen auftaucht, in irgendwelchen Seminaren oder so. Ich sehe das einfach nicht mehr. Alle Themen, die ich irgendwie so sehe, die publiziert werden, und das ist ja ein Teil von dem, von der Wahrheit, in Anführungsstrichen natürlich, dass es nur noch Geo, 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 Geo und AI, AI, AI. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das Gefühl, das ist eine ultramäßige Sackgasse. Und das will ich mit euch nochmal ein bisschen beleuchten und meine Vision für die Zukunft einfach nochmal darstellen. Das ist natürlich ein bisschen hier eigener Seelenstriptease. Und jetzt nicht so eine absolute Schule von, okay, in die Richtung müssen wir gehen. Aber so ist die Zeit. Ich weiß es selbst nicht genau, aber ich muss sagen, dass meine Interpretation und meine Ausprägung für die Zukunft immer klarer wird. Und das setzt sich in vielen Bereichen fort. Das geht über den Aufbau der Agentur, wie ich das ausrichten will, hin zu den Events, die wir bauen werden, welche Themen werden wir anbieten. Da wird dieses Thema SEO nicht mehr so sehr präsent sein. Es wird Teil dieses Spiels sein, keine Frage. Es ist nicht so, dass SEO tot ist, aber den Stellenwert in dem Gesamtorchester, in der Gesamtsinfonie des Marketings, die wird sich radikal verändern. Und das ist auch richtig so. Nichts davon. Also das Problem ist ja, wenn ich so darüber nachdenke und meine eigene Philosophie auspräge, dann habe ich natürlich ab und zu auf dem Weg Schwierigkeiten, mich zu orientieren, weil ich denke, bin ich denn völlig bekloppt? Die anderen reden alle anders irgendwie in dem, was ich auf LinkedIn und Social Media und in Gesprächen höre. Und ich bin jetzt die einzige Pappnase, die jetzt irgendwie in eine andere Richtung denkt. Wer ist denn jetzt hier der Bekloppte? Die Masse oder bin ich's? Oder gibt's eine Masse, die neben mir steht, die aber eigentlich gar nicht zu Wort kommt? Das ist ja dieses Problem der Aufmerksamkeitsökonomie, dass die am lautesten schreien, die meiste Wahrnehmung bekommen. Und die kommt dann auch bei mir an. Ja, alles Probleme. Und ich will euch mal mitnehmen auf meine Reise. Ich weiß, für manche Leute, die mir hier schon lange folgen, für die wird es vielleicht eine Wiederholung sein. Aber ich glaube, das kann auch ganz spannend sein, weil das nicht nur eine reine Wiederholung ist, sondern es ist ja eine weitere Interpretation. Es vergeht ja kein Tag, wo ich nicht neue Perspektiven einfach wieder auf den Seziertisch packe und gucke, wie ich mich verändern kann. Also da verschiebt sich eine ganze Menge. Die Grundposition hat sich aber verändert. Aber ich glaube, für die Leute, die mir schon eine Weile folgen, ist diese Veränderung in den Nuancen schon vielleicht wichtig, um sich selbst zu orientieren. Deswegen mache ich das Ganze hier. Also fangen wir mal an mit dem Thema Google Core Update aus dem Mai. Da war natürlich wieder, und das ist ja der alte Reigen, das ist so wie früher PageRank Updates, da guckt man halt drauf, weil man denkt, man kriegt irgendwelche Erkenntnisse, die man vorher nicht hatte und irgendwelche Ausprägungen, die man nicht beachtet hat. Es ist auch der Moment, wo man sich auf die Schulter klopfen kann, weil man vermeintlich die richtigen Wege gegangen ist. Es ist vielleicht aber auch der Moment, wo man erkennen muss, dass man mit irgendwelchen Abkürzungen ja vielleicht an der falschen Position abgebogen ist und jetzt einen auf den Deckel bekommen hat. Es ist so ein Mysterium. Man guckt einfach drauf. Am Ende des Tages ist es so wie bei Geo. Wir wissen überhaupt gar nicht, welche Resultate da rauskommen und welche Gesamtwirkungen, welche Sachen da zusammenspielen, weil das so komplex ist, dass wir es gar nicht mehr erfassen können. Und wenn Sachen sehr, sehr komplex sind, dann muss man sich vielleicht auch auf einfache Wahrheiten zurückziehen. Das ist, glaube ich, in der Politik genauso wie in der Suchmaschinenoptimierung oder im Umgang mit dem Thema AI. Da muss man probieren, die Sachen von oben auf der Weltkugelsicht zu betrachten und zu sagen, okay, was will ich eigentlich? Was ist das Ziel? Und die Sachen zu beleuchten und sich nicht im Klein-Klein zu verlieren in Sachen, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben können. Ich meine, es gibt doch die Annahme von selbst von Google-Leuten, die sagen, dass die Entwickler, die direkt am Core dran sind und die Algos und die ganzen Teilbereiche da zusammenklöppeln, dass selbst die nicht mehr 100% ihren Einfluss darauf haben, was da passiert, weil die Sachen schon sehr, sehr autonom arbeiten und am Ende, weil es ja so kompliziert ist, aufgegeben wurde, ein Grundverständnis für die Abläufe so zu bekommen, sondern einfach zu checken, ob das Endresultat dem entspricht, was sie haben wollen. Und deswegen ist es auch für mich immer noch lustig, mir diese Core-Updates anzugucken, einfach als Bestätigung für die Arbeit, wenn man gut gearbeitet hat und dann irgendwann das in Form von Sichtbarkeit wiedergespiegelt zu bekommen, hat natürlich eine Wirkung. Deswegen gucke ich da drauf. Aber im Großen und Ganzen ist es viel Rauch um nichts. Ich glaube, das deckt sich mit den Beobachtungen, die ihr auch habt. Ihr könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, also in den Kommentaren zu den Social Media Distributionen, die ich dann machen werde zu diesem Podcast, was ihr davon haltet. Da werde ich ja die Frage entsprechend auch nochmal stellen. Da bin ich sehr interessiert daran, ob dieses Core-Update, wenn es denn immer so lanciert wird, überhaupt noch diese Wertigkeit hat. Vielleicht ist es einfach so ein finales Happening irgendwie, viermal im Jahr, wo man sagen kann, okay, man ist mit seiner Grundüberzeugung auf der richtigen Spur und dann hat es schon einen Wert, muss ich sagen. Aber nicht mehr so, wie es früher halt hatte. So, dann kommen wir mal über das Core-Update zu dem SEO-Gesamtmarkt. Und da habe ich im Livestream, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich mache jetzt dienstags und freitags immer um 11 Uhr auf LinkedIn, auf Facebook und auf YouTube einen Livestream, der nennt sich Messy Middle Madness. Und da gehen wir ein bisschen holistischer an diese ganzen Themen ran. Genau das, was ich gerade beschrieben habe, einfach so ein bisschen eine Weltsicht auf das Thema Marketing und welche Sachen wo mit reinspielen und wie man Silos aufsprengen kann. Das soll so ein bisschen das Thema sein mit vielen Fundstücken, die eben aus anderen Marketingbereichen kommen, die man nutzen kann, um sein eigenes Marketing nach oben zu bringen, in Verbindung mit anderen Silos natürlich. In dem Bereich habe ich ja schon besprochen, wie sich der Markt entwickelt und wie ich denke, dass wie man sich aufstellen sollte in bestimmten Sachen. Und da gab es auch eine Menge Reaktionen von euch. Könnt ihr euch gerne mal angucken, nochmal die Livestreams. Die sind auf dem YouTube-Kanal zumindest alle noch verfügbar. Könnt ihr mal einfach mal reinschalten und da gerne auch ein Abo dalassen. Da würde ich mich super drüber freuen, wenn euch das Format gefällt. Ich habe da unglaublichen Spaß dran. Deswegen werde ich das auch weitermachen. Also nochmal der Hinweis, Dienstag und Freitag, 11 Uhr, Messy Middle Madness auf LinkedIn, Facebook und YouTube. Genau, da habe ich schon mal ein bisschen Stellung dazu genommen, wie ich denke, wie sich der SEO-Gesamtmarkt entwickelt. Und wenn man so in LinkedIn und in Social Media guckt oder in Werbeanzeigen, dann sieht es ja so aus, als ob alles super ist und wir einfach nur auf dem aufsteigenden Ast sind und nichts mehr passieren kann und alle sich eine goldene Nase verdienen. Die Wahrheit ist aber, dass das bei Weitem nicht so ist. Also ich glaube, dass ich über die 25 Jahre, wo ich das mache, mit der Suchmaschinenoptimierung und in der Art, wie ich es mache, unglaublich gut vernetzt bin. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die in Agenturen arbeiten, den Agenturen gehören. Ich kenne sehr viele Leute, die in-house arbeiten, die auch das große Ganze sehen, die aus ganz anderen Marketingbereichen kommen und Leute, die eben auch nur Unternehmer sind, an Anführungsstrichen. Und aus diesem Gesamtpotpourri dieser Erfahrung muss ich feststellen, dass in allen Bereichen, bis auf Ausnahmen, es gibt natürlich Ausnahmen, aber in den meisten Bereichen, die ich allgemein so sehe, es so aussieht, dass der Umsatz gleichbleibend ist oder stagniert und dass auf der anderen Seite Personal freigegeben wird, wenn man kann, um Kosten zu reduzieren in schweren Zeiten. Das ist, glaube ich, das, was man so als Quintessenz rausziehen kann. Und wenn ich das mal runterbreche auf den Bereich SEO und mich jetzt nur fokussiere auf diesen Bereich und jetzt so die Stimmen, die ich dazu eingefangen habe in den letzten 2 Jahren, einfach so zusammenfasse, dann stelle ich fest, dass die Agenturen in der Regel so zwischen 10% und 50% des Personals abgebaut haben. Nicht immer gleichbleibend mit dem Rückgang an Umsatz, sondern erstmal grundsätzlich. Natürlich kann man sich dann die Frage stellen, mit 50% weniger Personal, wie viele Kunden kann ich dann noch betreuen in einem People-Business, wo es schon in einer Grundsubstanz um die Abrechnung von Stunden geht. Da ist es natürlich schwierig. Das hat natürlich die Folge, dass es andere Kompensationsspielräume sicherlich gibt, die man sich jetzt gesetzt hat, dass die AI bestimmte Sachen ja automatisiert, aber das ist auch zwangsläufig, dass bei 50% Personalabbau einfach der Umsatz auch runtergegangen ist. Und jetzt ist ja mal die Frage, ist das schlimm? Nee, ich glaube, dass das überhaupt gar nicht schlimm ist, weil grundsätzlich ist es immer so gewesen, dass wir nach mehreren guten Phasen oder grundsätzlich in Wellenlinienbewegung immer von einer guten Phase in eine schlechte Phase kommen. Und wir sind jetzt gerade wirtschaftlich in einer schlechten Phase. Jetzt kann man darüber natürlich diskutieren, ist das jetzt nur eine Phase oder ist das wirklich ein Umbruch, ein struktureller Umbruch? Und ich wäre eher beim Letzteren, was natürlich im Umgang mit den Entwicklungen auch eine andere Folge hat. Das heißt, wenn du einfach nur in den Tal kommst, weil die Umsätze einfach runtergehen, weil die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland oder in der Welt nicht mehr dementsprechend, was es vielleicht im letzten Jahr war, dann wird man so versuchen, sicherlich Personal zu halten, weil man ja weiß, dass das irgendwie aus dem Wellental wieder rausgeht und die Nachfrage dann wieder kommt. Jetzt ist es aber so, dass viele Leute davon ausgehen, dass es einen echten Umbruch gibt. Und wenn es einen Umbruch gibt, der auch nachweislich eigentlich oder merkbar mit Umsatzeinbrüchen verbunden ist und man nicht eine Prognose hat, dass sich das so radikal ändern wird und man auch noch keine Vision für die Zukunft hat, wie denn das Produkt- und Dienstleistungssortiment für die Zukunft aussehen soll, dann bereitet man sich darauf vor, auf diese Veränderung und auf diesen Markt, indem man radikal Kosten reduziert. Das ist halt so. Also erstmal natürlich auf der Personalseite, der größte Posten in den Agenturen und in den Inhouse-Abteilungen sind immer Personalkosten, die Payroll, also die sogenannte. Und darauf zu gucken, macht immer Sinn. Wenn ich da 50% Personal reduziere, ist meine Payroll einfach um 50% reduziert und das macht einen richtigen Batzen Geld aus. Gleichwohl ist es so, dass natürlich in den Hochphasen, wenn das Geld gut fließt, sich wenig darüber Gedanken gemacht wird, Controlling auszuüben im Bereich der Kosten. Und das ist jetzt vielleicht bei größeren Firmen anders, weil die ein eigenes Controlling haben. Aber wenn das Controlling bei mittelständischen Firmen nicht so ausgeprägt ist, dann verselbstständigt das sich ziemlich stark. Und das ist ein Phänomen, was immer da ist. Ich glaube, es lässt sich auch gar nicht beseitigen. Ich meine, als ich angefangen habe, meine Agentur zu schrumpfen und mich auch mit dem Kostenapparat zu beschäftigen, natürlich ist mir aufgefallen, dass da viele Tools und viele Anwendungen dabei sind, die ich schon seit 2 Jahren, da wusste ich gar nicht mehr, dass ich die habe. Und ich habe nur gesehen, durch die Abbuchungen, die dann irgendwie jährlich reinkommen bei Jahresabos, dass ich die überhaupt noch habe. Und dann ist das so, dass das natürlich mit den kleineren Beträgen irgendwie ja wenig Magie hat, wo man denkt, ja okay, 100 Euro im Monat kostet vielleicht ein Tool oder irgendwas anderes, was man sich da gegönnt hat und was zu dem Zeitpunkt total wichtig war. dann sagt man ja 100 Euro. Aber wenn man das mal hochrechnet übers Jahr, sind das 1200 Euro. Wenn du davon 100 Positionen hast, sind das 100.000 Euro. Da kommt unglaublich schnell, unglaublich viel Geld zusammen. Und sich da einfach mal zu schütteln und zu sagen, was braucht man da und das über so ein Halbjahresprojekt einfach zu kontrollieren, das ist wichtig. Egal, aber wie man es macht, man muss natürlich, nee, man muss nicht, man sollte darauf achten, dass man die Kosten reduziert. Und es geht ja auch nicht nur darum, Personal abzubauen, sondern auch die Zusammensetzung des Personals vielleicht neu zu arrangieren. Weil eine Sache, die auch passiert, wenn es einem ein bisschen besser geht und die Umsätze und die Gewinne einfach fließen, ist, dass man einen Wasserkopf aufbaut im Personal. Man stellt Leute ein, wo man weiß, okay, die erledigen die Aufträge, aber vielleicht nicht mit dem Leistungsniveau, was ich eigentlich so immer vorhatte. Das sind so die Low-Performer, wie man sie so allgemein nennt. Und die sollte man sich natürlich überlegen, ob man die behält oder nicht behält. Die einfachste Antwort ist immer, die Low-Performer rauszuschmeißen. Aber es betrifft ja nicht nur die Low-Performer, sondern es betrifft auch Leute, die nicht in die abrechenbare, produktive Arbeit einzahlen. Also wenn ich jetzt jemanden habe im Controlling, habe ich gerade gesagt, dann ist der ja in der ersten Regel nicht am Umsatz beteiligt. Also in der Erwirtschaftung des Umsatzes, weil der produktiv nichts leistet, sondern nur was kontrolliert. Genauso sind da Stellen für Assistenten oder für irgendwelche anderen, ja vielleicht Human Resources auch, wo natürlich in der Zeit, wo Leute eingestellt werden, Produktivität in Form von Human Capital entsteht, aber in Zeiten, wo Personal entlassen wird, die natürlich vielleicht für die Entlassung und so zuständig sind, keine Frage. Aber da kann man schon mal hinterfragen, ob der Apparat vielleicht noch so nötig ist in der Größe, wie man ihn vielleicht aufgebaut hatte. Das heißt, nicht nur die Kosten reduzieren auf Basis von irgendwelchen administrativen Kosten, sondern im Personal auch gucken, dass man eine Effizienz hinkriegt, die für die Zukunft und für die Vision des Unternehmens einfach tragfähig ist, den Wasserkopf einfach zu reduzieren und die Low-Performer auszufiltern. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir haben ja gesagt, dass es wichtig ist, die Welt im Ganzen zu sehen. Und wenn ich halt davon ausgehe, dass der Markt schrumpft und bei allem, was ich sehe, und das ist ja meine kleine Spatzenhirnerkenntnis, ist es so, dass die Agenturen und die Inhouse-Abteilung um 10-30-50% ihr Personal abgebaut haben, dann ist die Botschaft ganz klar, der SEO-Markt schrumpft. Und wenn ich das auf andere Bereiche übertrage, dann glaube ich, dass im Online-Marketing alles schrumpft. Ich hatte eine Zeit lang irgendwie gedacht, dass alles sich so auf einem gewissen Plateau bewegt, aber ich glaube, wenn ich die Zahlen und mir einfach die ja, wenn ich einfach höre, eine Agentur hat vorher 100 Mitarbeiter gehabt und hat jetzt 70 Mitarbeiter, dann fehlen halt 30% der Mitarbeiter, 30 Leute. Relativ einfache Rechnung. Das heißt, der Gesamtmarkt, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass der Gesamtmarkt zwischen 10-30% geschrumpft ist für diesen Dienstleister oder für diesen Bereich, um den es da geht. Und das kann ich jetzt hochrechnen auf alle Sachen, die ich gehört habe. Und dann kann das Resultat bei weitem nicht sein, dass der Markt wächst oder dass der Markt sich auf einem Plateau bewegt, sondern der Markt schrumpft. Punkt. Das ist für mich erstmal die Haupterkenntnis. Das heißt nicht, dass SEO tot ist. Das ist ja das, was immer was immer da so schnell daraus gemacht wird, sondern Es ist einfach so, dass sich der Markt verändert und man davon ausgehen kann, dass wenn ein großer Teil des Traffics, der vorher irgendwie zusammengekommen ist durch organische Suche, dass der nicht mehr wiederkommt durch diese Veränderungen, die mit AI passieren. Und dann ist es nicht nur einfach so ein Wackeln und eine wirtschaftliche Schwäche, sondern es ist ein Systemumbruch. Und ja, dann kann man gucken, wie entwickelt sich der Markt und eine Prognose machen, wenn ich in dem Markt tätig bin und sehr spitz tätig bin mit einem Dienstleistungsangebot im Bereich SEO, wie positioniere ich mich denn in der Zukunft da? Und da ist noch nicht mal einberechnet, wie da die öffentliche Wahrnehmung aktuell ist und dass alles statt SEO jetzt Geo schreit, sondern es geht um die einfache, schlichte Prognose, wie denke ich mit meinem Dienstleistungsanspruch im Bereich SEO in Zukunft noch kraftvoll zubeißen zu können. Und dafür muss man eine Antwort finden. Und wenn ich meine, dass der Gesamtmarkt um 30% meinetwegen im Schnitt schrumpft, dann muss man das übertragen auf alle Bereiche, die da irgendwie da draußen unterwegs sind. Das heißt, wenn man jetzt, wie ich, als Veranstalter einer Konferenz oder mehrerer Konferenzen unterwegs ist und ich weiß, dass jetzt im Schnitt 10-50% in den Agenturen und den Inhouse-Abteilungen an Personal verloren gegangen ist, dann muss ich ja nicht denken, dass die Teilnehmerzahl für die Zukunft in der Prognose für Online-Marketing-Events gleich bleiben wird. Das ist ja total bekloppt. Das kann ja gar nicht funktionieren, weil es natürlich die Anzahl der Menschen reduziert, die Teilnehmer werden könnten. Und das muss ich natürlich in meine eigene Strukturierung mit einberechnen. Und alle anderen Veranstalter müssen das auch mit einberechnen, wie man sich da entwickelt oder wie man dieser Entwicklung, die jetzt speziell für SEO natürlich ausgeprägt ist, dem was entgegensetzt. Weil es ist ja so, da wo was runtergeht oder vielleicht auch sich verändernd reduziert, würde ich jetzt mal sagen, ich will dieses Wort Sterben nicht in den Mund nehmen, dann muss man sich ja nach Alternativen umgucken, weil das Problem ist ja im Kapitalismus, dass Wachstum trotzdem erzeugt werden muss und dass bei allen Problemen ja immer neue Chancenwelten entstehen. Also es ist nicht nur Trübsalblasen, das ist ja das, wo schnell Leute drin verfallen, dass man dann sagt, oh, alles wird untergehen. Nein, diese Veränderungen haben immer auch Auswirkungen auf das, was an Chancen da ist. Und das Problem ist ja mehr, dass diese Chancen, also aus meiner Sicht das Problem, dass diese Chancen aktuell von den Marktteilnehmern nur über Geo abgefangen werden. Und das hat ziemlich kurze Beine, würde ich sagen. Erstens, weil die Umsatzvoluminas aus den Betreuungsangeboten in dem Bereich schwierig sind, würde ich mal sagen. Also anders als im Vergleich nach dem Panda-Update, wo ja aus SEO eine Menge umgebrochen ist und Pinguin-Update aus der Verlinkung Sachen umgebrochen sind in Richtung Content-Marketing. Da ist natürlich eine eigene Umsatzressource entstanden. Da musste Personal eingestellt werden. Da war einfach eine Menge Touchpoints waren da zur Werbeindustrie. Da war Volumen drin. Bei Geo sehe ich einfach das Volumen nicht, was das irgendwie abfedern könnte. Und da muss man sich natürlich Gedanken drüber machen, in allen Bereichen, die da draußen unterwegs sind.
Reklame.
Hallo meine Lieben, hier ein kleiner werblicher Hinweis in eigener Sache. Wie ihr wisst, veranstalten wir ja einmal im Jahr die Campix als großes Main-Event von unserer Plattform Campix. Der Fokus, der sich die letzten Jahre ja sehr stark auf die Verbindung zwischen SEO und Content-Marketing gelegt hat, verschiebt sich jetzt ein bisschen. Also SEO und Content-Marketing sind immer noch Teil davon, aber ein großer Schwerpunkt geht in Richtung SEO und Markenaufbau. Weil ich persönlich glaube, dass die Marke die in Anführungsstrichen Endlösung ist von dem, was wir in SEO gerade durchmachen. Also wir fokussieren uns unglaublich stark auf das Thema SEO in Kombination mit Markenaufbau und den Möglichkeiten. Natürlich wird aber auch AI nicht zu kurz kommen. Natürlich wird Plattform-SEO nicht zu kurz kommen und auch Tech-SEO wird Bestandteil sein. Aber immer unter diesem großen Blickwinkel von, wie kann ich denn Markensignale und Real EAT wirklich spielen, um SEO zu befeuern? Wenn sich das für dich spannend anhört, dann überleg doch einfach mal, ob du dir nicht ein Ticket holst für das Event, das am 18. und 19. Juni in Berlin stattfinden wird. Ich würde mich freuen. Und wenn du da noch Fragen zu hast, dann melde dich einfach bei mir. Sonst sehen wir uns hoffentlich in Berlin. In diesem Sinne, tschüss.
Reklame Ende.
Das heißt, sich zu überlegen, wenn der ganze Markt im Online-Marketing grundsätzlich schrumpft und ich bin in irgendeiner Form davon abhängig, weil ich irgendwie damit interagiere, dann muss ich davon ausgehen, dass auch das, was mich an Umsatzerwartungen betrifft, auch um meinetwegen 30% zurückgeht. Und auf dieses Thema muss ich mich einlassen. Das heißt, wenn ihr eine Forecast-Planung macht für eure Agentur oder für euer Unternehmen, dann solltet ihr für die Zukunft einfach mal den Schlüssel von minus 30% im Umsatz einrechnen, für die Bereiche, die diese Felder betreffen natürlich nur. Und wenn ihr betroffen seid, ja, also wenn ihr in Bereichen seid, wo einfach, also wenn ihr SEO für Rheinmetall macht, meinetwegen, oder Social Media für Rheinmetall macht, dann müsst ihr euch da vielleicht nicht diese 30% minus eintragen. Aber wenn ihr aus Bereichen kommt, die da schon tangiert sein können negativ, dann schreibt in eure Forecast-Planung doch einfach mal rein, minus 30% in den Bereichen. Und dann werdet ihr schon sehen, wie euer Umsatz nach unten geht. Und dann werdet ihr sehen, wie die Gewinnmarge einfach schrumpft im Vergleich zu der Payroll, die ihr habt. Und es tun sich ganz neue Denkwelten auf, was die Rentabilität von Agentur- oder Inhouse-Budget-Konstellationen irgendwie da anbelangt. Und da kann man sein Geschäftsmodell einfach mal hinterfragen. So, also das will ich einfach nochmal so festhalten. Wenn ich einen Strich drunter mache, ich glaube, der Gesamtmarkt in SEO schrumpft und Geo fängt das nicht auf. Das ist meine Übungsannahme und das ist meine Prognose für mich selbst. Und ihr könnt gerne das mal reflektiert, wie gesagt, in die Kommentare wieder reinschreiben, wie ihr das seht, ob ihr das genauso empfindet. Die Frage ist also jetzt, was sind die Alternativen, die man ausprägen kann? Das ist das, was mich seit 2 Jahren beschäftigt und was für mich mittlerweile relativ leicht zu handeln ist, weil ich diesen Umbruch schon gemacht habe. Ich habe ja vor, ich glaube, 3 Jahren angefangen, die Agentur hier umzubauen, Sumago, und bin von 20 Mann auf 4 Mann jetzt runter. Mit ein bisschen Freelancer-Anteil, aber ich glaube, das kompensiert es nicht so richtig. Können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, warum ich das so sehe. Das heißt, ich habe schon eine Menge Ballast abgeworfen, aber das ging gar nicht so. Also damals, als ich angefangen habe damit, da war dieses AI-Thema noch gar nicht so groß. Wir hatten zwar den Ukraine-Krieg, aber wir hatten jetzt noch nicht die ganze Geschichte mit dem Iran. Also es war noch gefühlt ein bisschen entspannter. Ich habe die Entscheidung nach Corona getroffen und auch die Entscheidung getroffen unter dem Purpose-Gedanken, ob das, wie meine Agentur sich zumindest entwickelt hat, ob das meinem Ideal von Unternehmertum noch entspricht, ob ich noch das machen kann, was mir eigentlich Spaß macht. Und die Antwort war nein. Und ich musste was verändern und habe das dann reduziert. Ich habe aber natürlich auch reduziert grundsätzlich mein Angebot. Also wenn ich früher einfach mal geguckt habe, wie habe ich jetzt Inhalte aufgebaut auf einer Seite wie Sumago, dann haben wir natürlich ja mit Magazinen gearbeitet, mit irgendwelchen Tutorials gearbeitet, mit FAQs gearbeitet oder mit irgendwelchen Lexikas gearbeitet, um natürlich Traffic zu bestimmten Themen auf unsere Seite zu ziehen. Und es ist ja so, dass diese ganzen Sachen, die aus der informationsorientierten Suche kamen, dass die jetzt immer noch ein bisschen Traffic irgendwie bringen, aber immer weniger Traffic bringen, weil die AI-Overviews diesen Traffic natürlich abfangen. Und das wissen wir alle. Und wenn man sich neu ausrichtet, und das ist jetzt eine Spezialposition von mir, dann ist es cool, sein ganzes Website-Konstrukt und damit sein ganzes Gedankenkonstrukt nochmal auf die Informationsarchitektur der Seite zu übertragen und alles bei Null anzufangen. Das ist natürlich anders, als wenn du jetzt eine Agentur hast, die spezialisiert seit 20 Jahren auf dem Thema SEO reitet, 100 Mitarbeiter hat, dadurch auch über Leadpages Umsatz generiert und jetzt natürlich Schwierigkeiten hat, diesen ganzen Container so ein bisschen umzubauen. Weil das Problem ist ja, dass diese ganzen Inhalte, die aus dem SEO-Bereich kommen, ja jetzt sich in vielen Bereichen, und ich habe mir mal den Spaß gemacht, einfach ein paar Sachen davon durchzulesen, dass die ja sich völlig lächerlich anhören, weil sich einfach inhaltlich das geändert hat. Die Perspektive auf SEO hat sich in vielen Bereichen einfach grundsätzlich geändert. Und die großen Agenturen, die jetzt sehr, sehr viele Seiten haben, die content-intensiv waren, haben nicht die Ressourcen, um diese ganzen Sachen jetzt wieder anzupassen und haben auch nicht die Motivation, weil sie ja wissen, dass durch die AI-Overviews bestimmte Teile einfach nicht mehr einen Wert erzeugen. Und deswegen lassen sie es. Ich glaube, da sind so viele Agenturen in der Zwickmühle. Was macht man jetzt? Fängt man es neu an? Das kann man ja im Endeffekt gar nicht machen, wenn man diesen Personalstamm noch hat, sondern ich glaube, es macht gar keinen Sinn, so eine Sachen dann abzuschalten. Nur wenn man jetzt klein ist und bestimmte Sachen noch nicht hatte oder eine überschaubare Menge an Inhalten hatte oder vorher sich grundsätzlich nur mit SEA oder PPC beworben hat, dann kann man anfangen, vielleicht die organische Suche, die dann immer noch da ist, mit anderen Inhalten neu zu justieren und anders rauszufahren. Oder man kann es bei größeren Agenturen mit den alten Seitenbeständen einfach anders priorisieren und damit natürlich der Richtung auch für die interne Verlinkung und damit für die Priorisierung auch für Google andere Schwerpunkte schaffen. Da geht schon eine ganze Menge. Man sollte sich nur Gedanken darüber machen. Alles beginnt mit Bewusstsein, so ist das. Wenn wir das Bewusstsein einschalten können und das eine Kontrollfunktion in unserem Gehirn hat und nicht alles so hoch emotional ist, dann ist das doch super. So, und was ich natürlich in diesem ganzen Umbruch feststelle, ist, dass ich mich persönlich vollkommen neu orientieren will. In meiner Welt geht es nicht mehr so sehr um SEO, deswegen verabschiede ich mich immer mehr von diesem Gedankengang, ja, ist es jetzt SEO, ist es GEO oder LLMO oder whatever, wie das heißen mag, sondern für mich ist es Touchpoint Marketing. So habe ich jetzt gesagt, so will ich rausgehen, das ist für mich in sich logisch. Oder der Gedankengang war auch noch holistisches Marketing, manche andere gehen von Omnichannel Marketing aus. Egal wie man es nennt, es folgt einfach einer größeren Erzählung als SEO. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Unternehmen vielleicht im Bereich organischen Traffic so 30% im Schnitt verloren habe, dann muss ich mir natürlich, also dann kann ich mir einreden, dass der Rest, der übrig bleibt, der so hocheffizient ist, dass sich eigentlich nichts verändert hat. Ich glaube das aber, dann kann ich mich auch bei mir selbst im Spiegel eine Fratze zeigen. Das ist einfach eine Lüge. Sondern ich muss gucken, wie ich in Zukunft resilienter sein kann und mir Quellen suche, wo dieser Traffic und die Conversion vor allen Dingen, die daraus entstanden ist, aus anderen Kanälen einfach kompensieren kann. Und dann nahezu gucken, wie ich jede einzelne Plattform, jeden einzelnen Touchpoint im Sinne von Suchmaschinen, also von Optimierung, aus der Suchmaschinenoptimierung, viele Schlüssel gehen ja für andere Plattformen genauso, weil die Algorithmen dahinter ähnlich funktionieren, dass ich da die Kompensation einleite mit der Brille SEO. Man kann natürlich diese Brille aus jedem Gewerk irgendwie aufsetzen, aber ich habe schon das Gefühl, aus meiner Position zumindest, dass die SEOs ein gewisses Talent, zumindest die, die ich kenne, die lange dabei sind, ein gewisses Talent ausgeprägt haben, auf bestimmte Sachen so holistisch wirklich drauf zu gucken, um den Mehrwert der einzelnen Silos zusammenbringen zu können. Und da hat SEO schon eine bestimmte Alleinstellung, würde ich jetzt mal behaupten, aus meiner Perspektive. Das mag jetzt für irgendjemand, der jetzt nur meinetwegen Google-Unternehmensprofile optimiert, ganz anders aussehen, weil der einfach so spitz und so speziell in seiner Agentur arbeitet oder in-house arbeitet, dass das nicht so zum Tragen kommt. Keine Frage, es gibt unglaublich viele Ausprägungsformen von SEO. Aber ich glaube, wenn man das so allgemein strategisch immer betrachtet hat, dann ist das nicht so abwegig, mit der SEO-Brille auf das große Ganze zu gucken und da Touchpoint-Marketing oder Touchpoint-Optimierung, Touchpoint-Management, whatever, irgendwie zu beleuchten und dann die Optimierung der einzelnen Touchpoints umzusetzen, um im Gesamtbild einschließlich SEO den größtmöglichen Impact zu erzeugen und damit einfach sich für die Zukunft besser aufzustellen und vielleicht die Traffic-Verluste zu kompensieren. Das ist zumindest meine Herangehensweise. Und da könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt. Ich glaube, man muss sehr, sehr viel Freiräume haben. Und das ist das, was ich aktuell total genieße, dass ich durch die Reduktion der Agentur einfach auch weniger Ballast auf den Schultern habe und damit die Freiräume habe, mir über solche Sachen Gedanken zu machen. Und wenn ich noch an die Zeit denke, wo unsere Agentur größer war und ich einfach sehr, sehr viel Trouble mit irgendwelchen Administrationszeug hatte, da hätte ich vielleicht gar nicht die Ressource, um mir über dieses große Ganze Gedanken zu machen. Und das ist das, was ich ja hier cool finde, was vielleicht auch eine Lösung für den politischen Zirkus ist, dass natürlich so ein Bundeskanzler, auch wenn man das als Ideal will, bei einem 16-Stunden-Tag und der Schlachtzahl und alle reden auf einen ein, einfach nicht mehr die Ressourcen hat, sich mit dem großen Gesamtbild auseinanderzusetzen. Der Robert Habeck hat irgendwann mal gesagt, dieses Bild hast du vorher oder musst du dir vorher erarbeiten, damit du es dann mit in deine Regierungszeit reinnimmst, weil wenn du regierst, hast du keine Zeit mehr, dich damit zu beschäftigen. Und diese ganzen Abläufe, die stimmen, glaube ich. Und deswegen ist mein Appell an dich, wenn du jetzt einfach denkst, du hast da nicht genug Freiräume, um deine eigene Antwort auf alles, was ich beschrieben habe, zu finden, dann schaff dir diese Freiräume. Dann geht es eigentlich nicht mehr darum, die Payroll zu reduzieren, sondern dann geht es, also die Payroll zu reduzieren, um Kosten zu reduzieren, das ist ein Part. Aber es geht auch darum, die Payroll zu reduzieren, um diesen ganzen Admin-Ballast und dieser Ballast, der durch Personalführung entsteht, dass man den einfach reduzieren kann, um mehr Freiräume zu haben, sich um die Zukunft seiner eigenen Unternehmung mehr Gedanken zu machen. Ja, okay, das wollte ich mal mit euch beackern. Da kann ich jetzt auch ein Häkchen hintermachen. Was mir in diesem Zusammenhang aber gerade heute früh auch noch aufgefallen ist, dass so sehr viele Sachen, die eigentlich, also ist mir nicht nur aufgefallen jetzt heute früh, sondern das ist mir schon aufgefallen in der Tool-Entwicklung, die ich aktuell umsetze für das Thema Touchpoint-Marketing. Da nimmt ja SEO auch einen Bereich ein. Und ich habe mir natürlich überlegt, welche großen Schlüssel aus dem Bereich SEO, der ja auch in 1000 kleine Bruchteile zerlegt werden kann, muss ich dann übernehmen, um einen Gesamtscore für Touchpoint-Marketing zu erzeugen. Und da war ein Bereich, den ich sehr highlighte für den Bereich SEO, ist diese Idealkurve des Sichtbarkeitsverlaufs über die Seitenverteilung. Also die Verteilung der wichtigen Rankings über die einzelnen Seiten. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht von meinem gesamten Angebot auf der Seite 1 40%, auf der Seite 2 30%, auf der Seite 3 20% und so geht es dann weiter nach unten. Das beschreibt schon faktisch so eine Idealkurve, die von oben links nach unten rechts sich abflacht. Und diesen Schlüssel der Sichtbarkeit, das war eigentlich immer so eine Grundlage, die nie so richtig als SEO-Sau durchs Dorf getrieben wurde, die aber immer unglaublich, unglaublich wichtig war, um die Gesamtperformance der Seite und den Trust vor allen Dingen, dieses EAT-Signal, zu reproduzieren, in meiner Welt zumindest. Und ich habe da so ein paar Mitstreiter gehabt, die zumindest eine Zeit lang dieses Thema auch beackert haben. Lieben Gruß an Hans Kronberg geht raus in diesem Zusammenhang, der dieses Thema damals HPLP genannt hat, also High Performance Landing Pages, die dafür zuständig waren, diese Idealkurve zu erzeugen und damit, also wenn man mal guckt, Unternehmen, die diese Idealkurve haben, die ranken meistens in vielen Bereichen sehr gut und schaffen damit für alle Sachen, die neu dazukommen, die ideale Grundlage, um auch gut zu ranken. Also das ist so ein gesamtes Potpourri, was daraus entsteht. Und diese Herangehensweise an diese Themen, die für SEO eigentlich relevant sind und übrig bleiben, ohne sich in diesem Kleinteilchen zu verstricken, die sind ersoffen unter GEO, muss ich mal sagen. Also ich glaube, dass gerade diese ideale Sichtbarkeitskurve für die Rankingverteilung eins der Schlüssel-KPIs für SEO ist. Und wenn ich jetzt mal gucke, was ich die letzten Jahre gelesen habe auf Publikationen oder auf Social Media oder auf Fachkonferenzen auch gehört habe, dann ist das nie ein Thema gewesen. Und jetzt schon gar nicht. Jetzt reden ja alle nur noch darum, wie ich in den AI-Overviews stattfinden kann. Mit dem Wissen, dass daraus keine Klicks entstehen. Ist das denn nicht verrückt? Das ist ja in sich verrückt, oder? Immer wenn ich es wieder ausspreche, denke ich, ist das total bescheuert. Sich aber darum zu kümmern, dass man vielleicht sich in dieser Idealkurve bewegt, ist doch cool als Faktor für eine gute Optimierung in der Suchmaschinenoptimierung. Und ich habe jetzt, kann ich euch mal sagen, für den Bereich SEO in dem Gesamttool und der Gesamtscore-Performance für Touchpoint-Marketing, also über alle Bereiche hinweg, alle Marketing-Bereiche, alle Offline-Bereiche, alle Touchpoints wirklich, die ich als wichtig erachte, den Bereich SEO mit 6 Unterkategorien bestückt. Und eine davon, also 6 Unterkategorien, die ich als wichtig erachte, um einen Score für SEO zu haben. Und davon ist ein Punkt diese Idealkurve, weil ich die als unglaublich wichtig erachte, daran zu arbeiten und die zu perfektionieren. Und wenn du jetzt, und das ist ja mehr die Herangehensweise, ich bin ja da jetzt so ein holistischer Betrachter, aber dieses Tool, was denn daraus entsteht, wäre ja ein Idealtool für jemand, der sich Online-Marketing-Manager nennt und der jetzt meinetwegen eine spezialisierte SEO-Agentur oder einen Freelancer benutzt, um diesen Idealscore für den Teilbereich SEO nach oben zu bringen. Genauso wie man den Bereich Social Media nach oben bringen kann durch eine Betreuung. Also eigentlich ist das ein super Clustering, um dann auch in der Agenturlandschaft Performance-Hebel zu haben, die auf einen Gesamtprojektscore einzahlt. Ich bin mit der Entwicklung zurzeit total zufrieden. Ja, man kann darüber diskutieren, ob ich den richtigen Weg mit Manus gehe, um dieses Tool mir programmieren zu lassen, weil mich das schon so irgendwie 1.000 Euro im Monat kostet. Aber im Vergleich zu dem, wie ich es früher hätte programmieren lassen müssen, ist das immer noch günstig. Und ich kann jetzt natürlich wieder rangehen und mich wieder im Kleinteilchen verheddern und sagen, okay, wie machen es denn die anderen? Wie kann ich da noch Kosten sparen? Aber wenn ich doch den Weg gefunden habe und es mir jetzt deutlich günstiger immer noch leisten kann, an dieser Zukunft zu arbeiten, dann muss ich doch meine Zeit nicht verschwenden, um das jetzt kostengünstiger zu machen, um dann aber nicht dafür von der Stelle zu kommen, weil ich die Zeit ja irgendwo anders jetzt in die Effizienzsteigerung reinstecken muss. Nein, ich habe einen Weg gefunden, der kostet Geld. Das ist aber auch okay. Meine Annahme war nie, dass es kein Geld kostet. Und der funktioniert für mich. Und den gehe ich jetzt weiter, bis irgendwann irgendwas um die Ecke kommt, wo ich sage, okay, jetzt muss ich die Zeit opfern, um da ein bisschen was zu verbessern, dran zu schrauben oder was anderes daraus zu machen. Das erinnert mich sehr stark daran, an diese Geschichte von, wir haben ja früher die SEO-Tools gehabt. Die meisten Agenturen haben alle SEO-Tools gehabt, die es da draußen irgendwie gegeben hat. Dann haben sich Leute angefangen, aus guten Gründen, auf bestimmte Einzeltools zu reduzieren. In meinem Fall war das Systrix. Und darauf hat man sich dann spezialisiert und seine Fortbildung auch mit dem Personal und seine eigene Fortbildung darauf ausgelegt. Weil es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt Fortbildung für 10 Tools machst und deinen Personalapparat darauf einstellst oder ob du dich auf ein Tool spezialisierst und die Leute damit sehr, sehr gut umgehen können, als sie können alle ein bisschen umgehen mit allen Tools. Also ich habe mich auf Systrix einfach gestürzt und dann, wenn du dich darauf stürzt, ist es natürlich so, dass die Schwelle, sich für ein anderes Tool zu entscheiden, also ganz zu switchen oder noch ein Tool einfach daneben aufzusetzen, eine unglaubliche Hürde ist. Weil man einfach, ja, also in meinem Fall war das so, diese Effizienzsteigerung gespürt hat, wenn man sich nur mit einem Tool beschäftigt. Und dann ist es nicht so, dass irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, hey Marco, guck dir doch mal dieses Tool an hier, das haben wir gerade neu entwickelt, da ist jetzt eine Zahl, die ist jetzt unglaublich wichtig. Na, die Zahl, die muss schon alles sprengen irgendwie, damit ich jetzt diesen Riesenweg mache, von der Spezialisierung auf das eine Tool, auf das andere Tool zu gehen und meine Mitarbeiter auch mitzunehmen in dem Umgang mit dem neuen Tool. Das ist halt unglaublich aufwendig und genauso sehe ich das auch in dem Bereich, dass man sich da spezialisieren sollte. Ja. In dem Zusammenhang ändern sich natürlich Geschäftsmodelle, ne? Also wenn ich jetzt sage, SEO schrumpft, Online-Marketing schrumpft, Online-Marketing verändert sich, Marketing verändert sich, dann ist natürlich die Frage, wie sind die Antworten? Und für mich ist es in der Zukunft, was ich sagte, Touchpoint-Marketing. Aber eigentlich geht es um die große Überschrift Sichtbarkeit, Marke und Mehrwertinhalte. Das ist die Richtung, auf die ich mich einlassen werde. Und ich glaube, das spielt so das Thema wieder, wo es in der Zukunft hingehen kann. Und ich fühle mich halt sehr, sehr gut damit. So, meine Lieben, ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Anregungen und auf eure Direct Message in diesem Zusammenhang. Ihr werdet natürlich, wenn ihr mir folgt, immer weiter auf dem Laufenden gehalten werden, wie sich das in meinem Kopf verändert. Vielleicht habt ihr ja Spaß dran und ihr schaltet auch in Zukunft wieder ein. In diesem Wayne-Podcast, in diesem Sinne, ich bin raus, euer Marco. Tschüss.